Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema: Herz Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Was man früher eingeritzt in Bäumen fand, steht jetzt mit Graffiti auf Wänden gesprüht. Ein Herz mit einem Namen, in dem man jemandem anderen seine Liebe zeigen will. Selbst die Türen an öffentlichen Einrichtungen sind voll davon. Ein Herz als Zeichen der Liebe scheint zeitlos zu sein. Auch in unserem katholischen Glauben finden wir das. Herz Jesu Darstellungen in Bildern und Statuen. Manche haben Probleme mit der Herz Jesu Verehrung, weil sie ihnen durch manche Bilder vielleicht etwas kitschig oder altmodisch vorkommt. Die Kirche nennt den Monat Juni auch den Herz-Jesu-Monat und wir denken darüber heute nach, was der eigentliche Sinn der Herz-Jesu-Verehrung ist, um auch intensiver daraus zu leben. Dazu ist bei uns der Passionistenpater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Pater Gregor, nicht nur auf Wänden in öffentlichen Anstalten findet man das Herz, auch auf ihrem schwarzen Habit tragen die Passionisten und damit auch Sie das Zeichen des Herzes. Was hat es denn damit auf sich bei Ihnen?
Ja, da haben Sie recht. Unser Passionistenherz, das springt den Menschen immer gleich ins Auge, weil es einfach sehr hervorstechend ist, dieses Herz mit dem Kreuz darüber. Nun, es geht auf eine tiefe innere mystische Erfahrung unseres Ordensgründers Paul vom Kreuz zurück. Dieses sogenannte Passionszeichen, wie wir es nennen. Und zwar hat er im Geiste sich mit einem schwarzen Ordenskleid bekleidet gesehen, mit dem künftigen Ordensgewand seiner Gemeinschaft. Und auf dem Gewand hat er ein Kreuz und ein Herz in weißer Farbe gesehen. Und dazu die Worte gehört: Dies soll ein Zeichen dafür sein, wie rein jenes Herz sein muss, das den heiligsten Namen Jesu eingeprägt hat. Und so haben wir in unserer Spiritualität diese Elemente der Liebe, für die das Herz steht, und der Passion, für die das Kreuz steht. Und unser Gründer hat uns als Wahlspruch, gleichsam als Motto unserer Gemeinschaft hinterlassen, den Satz: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus sei immer in unseren Herzen. Das heißt, wir sollen die Passion des Herrn zu unserer Herzenssache machen, im Apostolat, in der Verkündigung, aber zunächst einmal, was unser eigenes geistliches Leben anbelangt, auch auf der Ebene der Meditation, des innerlichen Lebens, wo es darum geht, diese gekreuzigte Liebe unseres Herrn, durch die wir erlöst wurden, zu verinnerlichen und immer mehr auch das eigene Herz und damit das eigene Innere davon erfüllen zu lassen, von dieser Liebe unseres Erlösers.
Also Herz Jesu Verehrung hat nichts mit Kitsch oder Süßlichem zu tun, sondern es geht darum, wie Sie gerade gesagt haben, die gekreuzigte Liebe des Herrn, das durchbohrte Herz des Herrn. Sie werden uns heute einiges darüber sagen, worum es eigentlich bei der Herz-Jesu-Verehrung geht. Wir haben als Titel dieses Gebet aus, ja, zum Beispiel der Herz-Jesu-Litanei genommen: Herz Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen, weil darum geht es ja dann letztendlich. Und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte bei der Betrachtung des Herzens Jesu zunächst einmal auf der Ebene unseres menschlichen Herzens ansetzen. Dann verstehen wir auch besser, was das Herz Jesu für unser Leben bedeutet. In der Heiligen Schrift, im Buch der Sprichwörter, heißt es zum Beispiel: Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und dies ist nun sicher nicht nur im körperlichen Sinne zu verstehen, das Herz als Organ, das den gesamten Organismus am Leben erhält, sondern auch vielmehr noch im übertragenen Sinne. Wenn das Herz steht eben nicht nur für das Organ, wenn das Herz zu schlagen aufhört, dann ist der Körper klinisch tot. Herz gebrauchen wir auch noch als Begriff oder als Realsymbol, wie manche sagen, für die innerste Mitte des Menschen. Für den zentralen Ort in unserem Inneren, an dem Liebe und Leid, Freude und Trauer, Angst und Ruhe spürbar anwesend sind. Und so verstehen wir dann auch dieses Wort aus dem Buch der Sprichwörter. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Der Mensch empfängt in seinem Herzen die wesentlichen Impulse seines Lebens und er sendet sie von dort auch wieder aus. Das Herz eben nicht nur ein einzelnes Organ, sondern in seiner tieferen Bedeutung symbolisiert es den Menschen als Ganzes. Wie Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz des Menschen ein Spiegel für den Menschen, sagt wiederum das Buch der Sprichwörter. Und man muss nur einmal hinhören, wie unsere Sprache, unsere deutsche Sprache vom Herzen spricht, im Blick auf diese innere Mitte des Menschen. Es spiegelt eben unser Gutsein und unser Bösesein wider, unsere Fähigkeit zu lieben und unsere Fähigkeit zu hassen. Und so sagen wir, dieses menschliche Herz braucht Schutz, denn es ist ein zartes Ding. Es kann bluten und es kann brechen. Dieses Herz bedarf auch der Reinigung, denn es kann vergiftet werden durch mancherlei böse Gedanken und Regungen. Dieses Herz muss manchmal auch geweitet werden, wenn Angst oder Egoismus es eng gemacht haben. Andernfalls können wir niemandem in diesem Herzen, das heißt in unserer inneren Mitte, Raum geben, keinem anderen darin Heimat schenken, am allerwenigsten Gott, der doch Ursprung und Mitte dieses Herzens ist und sein soll. Und da stoßen wir nun noch auf eine andere Ebene des Herzens, des menschlichen Herzens, nämlich das Herz als Wohnung Gottes im Menschen. Dieses Herz ist auch Symbol jenes bergenden inneren Raumes in uns, in dem wir einkehren und ganz bei uns und ganz bei Gott sein können. Und das gehört im Grunde zusammen. Zu sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes zu kommen, zu sich selbst zu kommen, sich ganz zu erkennen, das bedeutet auch Gott zu erkennen als den eigenen Urgrund, Ursprung und als eigentliches Ziel meines Daseins. Und so ist das Herz dann auch der Ort der Gottesgeburt, wo Gott im Menschen wohnt, im Tempel des Herzens, wie wir sagen, und wo dieses Herz wirklich zu einem Heiligtum, zu einer bleibenden Wohnstatt Gottes geworden ist, da kann man den Menschen heil und innerlich gesund nennen. Und deshalb gilt wirklich, wie es im Buch der Sprichwörter heißt, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz des Menschen steht also für seine innere Mitte. In seinen Empfindungen und Regungen spiegelt sich das tiefste Wesen einer Person. Und von diesem menschlichen Herzen heißt es im Buch Jeremia: Arglistig ohnegleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Wer sieht bis auf den Grund dieses Herzens? Oder sollten wir die Frage vielleicht umformulieren? Wer will schon bis auf den Grund des eigenen Herzens schauen? Ist das so erstrebenswert? Würden die meisten von uns nicht vor dem, was sie da zu sehen bekämen, zurückschaudern? Denn des Menschen Herz ist eben auch ein Abgrund voller gefährlicher Untiefen. Leidenschaften können dieses Herz wie Stürme packen und es in großen Aufruhr versetzen. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Gott ist es, der uns wirklich kennt, der bis auf den Grund unseres Herzens schauen kann. Er kennt uns wirklich besser als wir uns selbst. Er weiß, was im Menschen ist. Ihm ist nichts Menschliches fremd. Von ihm her sind wir erkannt. Und deshalb hat es auch keinen Sinn, sich vor Gott zu verstecken, ihm etwas vorspielen oder vormachen zu wollen. In dieser Versuchung stehen wir manchmal in unserem geistlichen Leben. Aber das hat überhaupt keinen Sinn, denn vor Gott liegt alles offenbar. Er durchschaut alles und das ist nichts Bedrohliches. Wir müssen uns vor Gott nicht ängstigen, weil er alles sieht. Wir müssen keine Angst haben vor einem Aufpassergott. Das ist nicht das Wesen Gottes. Es ist vielmehr sogar ganz befreiend, wenn es einen gibt, von dem wir wissen, er kennt mich ganz. Und da brauche ich nicht viele Worte, da brauche ich nicht viele Erklärungen. Denn schon bevor ich zu reden beginne, weiß der Herr, wie es um mich steht und was mir Not tut. Er kennt mein Herz. Er ist das Herz meines Herzens. Und bei allem unruhigen Suchen unseres Herzens gibt es im Grunde nur ein Ziel, und das heißt Gott. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, sagt der Herr in den Seligpreisungen. Und das bedeutet doch mit anderen Worten, ein unreines, von bösen Gedanken und Regungen beflecktes Herz wird nicht an sein Ziel gelangen. Es wird immer ruhelos sein, gehetzt und nicht im Frieden. Denken wir hier an das Wort vom unruhigen Herzen, das der heilige Augustinus, der große Kirchenvater, geprägt hat. Er hat einmal gesagt, du Herr hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und damit hat er auch die menschliche Bestimmung angesprochen, Gott zu schauen. Wir alle sind so von Gott geschaffen worden, dass in uns eine innere Unruhe lebt, die nur durch Gott gestillt werden kann. Gott ist die innerste Sehnsucht unseres Herzens. Und wir werden erst dann zum Frieden gelangen, zum Frieden des Herzens, wenn Gott wirklich von unserem Herzen Besitz ergriffen hat, wenn er darin wohnt, wenn er es mit seiner Gegenwart und seiner Liebe immer mehr erfüllt und ausfüllt. Und so bedarf dieses unverbesserliche menschliche Herz immer wieder der Reinigung, damit es Gott schauen kann. Das heißt, es bedarf der Hinwendung, der Bekehrung zu Gott. Und der Weg, um von einem arglistigen, unverbesserlichen zu einem reinen Herzen zu gelangen, umspannt wohl unser ganzes Leben. Aber dieser Weg lohnt sich. Wir sollen ihn mutig gehen. Denn wenn wir Gott unser Herz hinhalten, beharrlich und vertrauensvoll, Da nimmt er das Herz von Stein aus unserer Brust, wie es Ezechiel sagt, und gibt uns ein Herz von Fleisch. Das heißt, ein Herz voll von seiner Liebe. Fassen wir uns deshalb ein Herz. Das Herz ist wirklich auch der Ort der Herzensbildung, also der Ort des Gewissens, wo sich die Stimme des Gewissens immer regt. Oft zu Zeiten oder bei Gelegenheiten, wo wir diese Stimme eigentlich gerne unterdrücken wollen, wo sie uns ungelegen kommt. Aber diese Stimme lässt sich nicht unterdrücken. Sie meldet sich immer wieder und weist uns auf den Willen Gottes hin. Und unser Herz soll immer mehr so gebildet und geformt werden, dass wir den Willen Gottes klarer erkennen und ganz erfassen können. Also das Herz als Ort der Herzensbildung, als Ort, wo wir immer wieder unser Gewissen auch erforschen und uns bewusst werden, welchen Wirkkräften wir unterliegen, wes Geistes Kind wir sind, von welchen Einflüssen wir bewegt werden und wohin sie uns führen wollen. In der innersten Mitte des Menschen muss dieser Prozess durchgeführt werden, dieser Prozess der Unterscheidung, damit immer klarer vor unserem geistigen Auge der Wille Gottes aufstrahlt und das Werk Gottes in uns immer mehr geschehen kann. Und so bitten wir weiterhin Jesus, den König und die Mitte aller Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die Herz-Jesu-Verehrung. Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt hält einen Vortrag. Wir kommen zum weiteren Teil.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir unsere Mitmenschen einzuteilen versuchen, dann wenden wir verschiedene Kategorien an. Unter anderem sprechen wir auch von Kopf- und Gefühlsmenschen. Wobei die erste Gruppe mehr vom Verstand, die zweite mehr von den Empfindungen ihres Herzens bestimmt wird. Dabei wird aber Herz mehr als ein sentimentales Symbol gesehen, nach dem Motto Herzschmerz, als Symbol für die Gefühlsebene, wo es also um etwas fürs Herz geht. Und das qualifiziert man gerne ab als etwas Triviales. Dabei ist das Gefühl durchaus nicht etwas Negatives. Es gehört zum ganzen Menschen. In unserer Zeit muss man auch aufpassen, dass man nicht einem sterilen Vernunftdenken unterliegt. Der Mensch soll sich ganzheitlich entwickeln, mit Herz und Verstand. Die Gefühlsebene ist durchaus eine sehr vitale und wichtige Ebene in unserem Inneren und nimmt einen großen Einfluss auf unsere Gedanken, Entscheidungen. Deswegen gilt es, die Gefühlsebene ernst zu nehmen. In unserer modernen technisierten Zeit neigen wir, wie gesagt, automatisch dazu, dem Kopf und damit dem Verstand den Vorrang einzuräumen. Ein verständiger Mensch ist aber in der Regel auch ein weiser Mensch. Und es war bereits eine Streitfrage der antiken Philosophie, ob der Sitz der Weisheit nun eher im Kopf oder doch im Herzen des Menschen zu suchen sei. Und die Kirchenväter haben sich, ausgehend vom biblischen Menschenbild, für das Herz als Wohnort der Weisheit entschieden. Und damit ist das Herz eben nicht nur das sentimentale Symbol, sondern steht auch für das innerste Entscheidungszentrum, wo die wichtigen Entscheidungen unseres Lebens gefällt werden. Das Herz war für die Kirchenväter lebensspendender Mittelpunkt des Menschen, die Quelle der Wärme, des Lebens und des Verstandes. Es bildete für sie das Symbol des inneren Menschen überhaupt, jene geheimnisvolle Stätte, wo in uns die Weisheit geboren wird. Und dabei ging es ihnen nicht in erster Linie um Menschenweisheit. Die Weisheit, an die die Kirchenväter dachten, trägt vielmehr einen Namen. Es ist die ewige Weisheit, die aus dem Herzen des Vaters geboren in das Herz der Gläubigen herabsteigt. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief: Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. Dieses Wort des heiligen Paulus verweist uns auf die geheimnisvolle Gegenwart Christi in unserem Inneren, im Tempel des Herzens. In unseren Herzen soll sich die Gottesgeburt vollziehen. Und so wie das göttliche Wort aus dem Herzen des Vaters hervorgegangen und aus dem Schoß der Jungfrau Maria Fleisch geworden ist, so will es auch in unser Herz Eingang finden und dort Fleisch werden, das heißt Gestalt annehmen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Öffnen wir also die Tür unseres Herzens. Dieses Bild vom anklopfenden Jesus ist ein sehr sprechendes und tiefes Bild und drückt eine tiefe Wahrheit aus. Der König der Herrlichkeit will in unseren Herzen Einzug halten. Er will Wohnung nehmen. Wie in einem Tabernakel will er in unserem Herzen wohnen und es mit seinem Feuer und seinem Licht erfüllen. Und angesichts einer solchen Vision geht es nicht mehr um Unterscheidung in Verstand oder Gefühl, sondern allein um das Maß der Liebe als dem eigentlichen inneren Gesetz all unseres Denkens und Handelns. Und deshalb lasst uns der Liebe ein Haus bauen in unserem Herzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein alter Grundsatz lautet: Nur wer Liebe empfängt, kann auch wieder Liebe geben. Ich bin nur dann fähig, mich jemand zu öffnen und zuzuneigen, wenn ich selber Herzlichkeit und Zuneigung erfahren habe. Sonst versteinert das menschliche Herz und verschließt sich aus Schmerz oder Angst um sich selbst. Wie viele Menschen sind in dieser Hinsicht belastet und zu kurz gekommen in ihrem Leben? Wer schenkt nun diesen Menschen die Erfahrung von Liebe und Angenommensein, ohne die sie nicht liebesfähig sein können? Oft leiden Menschen sehr darunter, wenn sie, wie sie sagen, keine Mutterliebe erfahren haben. Das ist ein solch großes Defizit. Und sie leiden wirklich darunter, dass sie, wie sie sagen, nicht wirklich lieben können, weil sie in frühesten Jahren diese Liebe nicht auf der menschlichen Ebene nicht erfahren haben. Nun, wir müssen uns daran erinnern, der Mensch ist Gottes Ebenbild. Er ist nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen worden. Und so wie der Mensch diesen inneren Mittelpunkt hat, ein Herz, so hat auch Gott offensichtlich, der dreifaltige Gott, der tiefste Gemeinschaft der Liebe in sich ist, einen solchen inneren Mittelpunkt. Und so können wir tatsächlich vom Herzen Gottes sprechen. Und dieses Herz Gottes, so heißt es beim Propheten Jeremia, schlägt für uns, schlägt für die Menschen, für seine Geschöpfe. Und daran gilt es sich zu erinnern, wenn man unter solch schon beschriebenen Defiziten leidet, dass es ein Herz gibt, das immer schon für uns, für mich schlägt, auch wenn wir sonst ganz verlassen sind. Und das ist das Herz Gottes. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, spricht der Herr. Das sollte keiner von uns je vergessen, dass er unabhängig von seinen Familienumständen, von seinen Lebensumständen, immer der von Ewigkeit her geliebte Mensch ist. Jeder Mensch als ein Geschöpf Gottes hat sein Leben von Gott, seinen Ursprung in Gott, der Quelle des Lebens und der Liebe. Und so haben wir alle unseren Ursprung in der Liebe. Und deshalb ist jeder Mensch grundsätzlich ein geliebter Mensch. Eben auch die Ungewollten und scheinbar Ungeliebten sind doch immer von Gott gewollt und von ihm geliebt. Gott hat ein Herz für jeden von ihnen und er will sie alle an sein Herz ziehen. Und so macht er uns wahrhaft fähig zur Liebe und er wartet auf unsere Gegenliebe. Nicht, weil er diese Liebe bräuchte, sondern weil wir auf dem Weg dieser Liebe zu Gott unser Heil, unsere Heilung finden. Und so sucht sein Herz unser Herz. Das Herz Jesu, das wir verehren, ist Symbol dieser suchenden Liebe Gottes. Das Herz Jesu steht auch für das Innenleben des Herrn. Und wenn wir dieses göttliche Herz betrachten, dann geht es nicht um irgendeine kleine Devotion am Rande, sondern es geht wirklich darum, in das Innenleben Jesu einzudringen, immer mehr zu erkennen, was dieses Herz erfüllt hat, der Geist und die Liebe, die in diesem Herzen wohnten. Denn wenn wir das Herz Jesu betrachten und in sein Innenleben eindringen, dann begegnen wir dabei der Liebe Jesu zu seinem Vater. Dann betrachten wir seinen Gehorsam. Denn wie der Herr selber sagte, war es seine Speise, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Während seines ganzen irdischen Lebens war der Herr immer dem Vater gehorsam und gehorsam seiner vom Vater empfangenen Sendung. Aber in diesem göttlichen Herzen leben noch viele andere Tugenden. So begegnen wir hier seiner tiefen Demut, seiner Geduld, seiner Sanftmut. Dieses Herz ist voller Gefühle auch, einer reichen Gefühlswelt. Wir wissen, dass er fähig war, über den Tod seines Freundes zu weinen. Ihm war nichts Menschliches fremd. Und er hatte eben ein Herz für den Menschen. In diesem göttlichen Herzen begegnen wir seiner Güte und seinem Mitleid mit den Menschen, gerade mit den Sündern. Begegnen wir seiner Barmherzigkeit. Und wenn der Herr sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben und uns dadurch zur Nachahmung all jener Tugenden aufruft, die er selber uns in vollendeter Weise vorgelebt hat, dann geht es darum, dass dieses göttliche Herz, wenn wir es verehren, uns immer mehr von seinen Reichtümern schenkt, dass wir daraus schöpfen und wir immer mehr erfasst werden von den Haltungen und Tugenden, die dieses Herz Jesu erfüllt haben. Und so geht es bei der Herz-Jesu-Verehrung immer auch um die konkrete Nachfolge Christi, um die Nachahmung seiner Haltungen und Gefühle. Jesus Christus anzuziehen bedeutet, seine Liebe, seinen Gehorsam, all die anderen Tugenden nachzuahmen, immer mehr sich davon erfüllen zu lassen. Es geht bei der Herz-Jesu-Verehrung um die Erneuerung unseres Herzens nach dem Modell des Herzens Jesu. In diesem Sinne beten wir, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Das Herz Jesu, das wir verehren, ist, wie wir in einem Lied singen, das Herz in Nacht zu uns gesandt, als Schuld den Tod uns brachte. Gottes Liebe zu uns ist unbedingt, nicht an irgendein Wohlverhalten unsererseits gebunden. Und diese Liebe wurde dort am stärksten, wo sie am meisten abgelehnt wurde, am Kreuz. Hier erkennen wir, Gott entzieht uns seine Liebe niemals, gerade nicht in Stunden der Prüfung und des Leids. Denn er selbst ist ja durch unser Leid gegangen, damit wir hier nicht mehr alleine sind, sondern seine heilende und erlösende Gegenwart verspüren dürfen. Durch diese unbedingte Liebe unseres Erlösers macht Gott uns fähig, auch andere zu lieben. Sein Verlangen ist es, von den Menschen vollkommen geliebt zu werden, weil wir durch diese Liebe zur Vollendung gelangen. Deshalb offenbarte er uns in Jesus Christus sein liebendes Herz, damit wir ihm das Unsere dafür schenken. Mein Sohn, meine Tochter, schenke mir dein Herz. Lass deine Augen auf meine Wege achten.
Um Herz-Jesu-Verehrung geht es heute. Herz-Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Es geht weiter im Vortrag von Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt.
Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. So berichtet es uns das Johannesevangelium. Die Lanze des Soldaten drang vor bis zum Herzen Jesu und öffnete es. Dadurch begann eine geheimnisvolle Quelle zu fließen, die seitdem nicht mehr versiegt, die noch immer ihre lebensspendende Kraft entfaltet. Denken wir an das Wort des Herrn: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Am Kreuz wurde das Innere des Erlöserleibes für uns geöffnet, wurde das Herz Gottes für uns geöffnet, und der sich daraus ergießende Strom von Blut und Wasser versinnbildet das Leben, das uns der Herr geschenkt hat. Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heiles, singen die Geretteten beim Propheten Jesaja. Wer immer aus dieser Quelle, der Quelle des Heiles, der Quelle des Herzens Jesu schöpft, der wird heil. Trinken wir also diese Ströme lebendigen Wassers. Trinken wir die Ströme lebendiger Liebe, die sich aus der Herzwunde unseres Erlösers in unsere Welt verströmen um sie zu reinigen und zu heilen. Aus dieser Quelle ziehen ja auch alle Sakramente der Kirche ihre Kraft. Ja, der gesamte Heilsdienst der Kirche zieht seine Kraft daraus. In jedem einzelnen Sakrament bricht sich dieser Strom des Geistes und der Liebe seine Bahn und entwickelt seine je unterschiedliche Wirkung im Leben der Gläubigen. Aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche, singen wir in der Herz-Jesu-Präfation. Und wir könnten sagen, ist letztlich die Kirche als Ganzes entsprungen. Deshalb beten wir auch in der Liturgie, Gott, unser Vater, deine Kirche bringt dir diese Gaben dar und feiert den Tod deines Sohnes, aus dessen Seitenwunde sie hervorgegangen ist. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen. Wie aus der Seite Adams Eva hervorgegangen ist, so ist aus der Seite des Erlösers die Kirche hervorgegangen. So haben es die Kirchenväter gesehen. Und so dürfen wir noch einmal bekräftigen, unser aller Ursprung ist die Liebe, für die diese Herzwunde steht, die sich mitteilende, die sich verströmende Liebe Gottes, wie sie in diesem durchbohrten Herzen Jesu ihren stärksten Ausdruck gefunden hat. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Dieses Wort des Propheten Sacharja fand in der Erhöhung Jesu am Kreuz seine letzte Bestätigung. Und der emeritierte Papst Benedikt XVI. Schreibt in seiner Enzyklika Deus Caritas est, Gott ist die Liebe, Folgendes. Der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war, Gott ist die Liebe. Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden. Und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg seines Lebens und Liebens. Somit enthüllt uns der Blick auf das Herz Jesu, auf die durchbohrte Seite unseres Herrn, worum es in der Liebe überhaupt geht. Um Hingabe, um ein sich Verschenken. Der Herr beschreibt oder zeigt uns hier das eigentliche Wesen der Liebe und auch unserer menschlichen Existenz, und zwar von der Mitte seines eigenen Opfers und seiner darin sich vollendenden Liebe her. So schreibt Papst Benedikt in der zitierten Enzyklika. Dieses Herz unseres Erlösers hat seitdem nicht mehr aufgehört, die Herzen der Menschen an sich zu ziehen. Und auch wir in diesem Herz-Jesu-Monat, aber auch immer das ganze Jahr hindurch, wollen einstimmen in den Lobgesang auf dieses göttliche Herz, wie es im Liede heißt, O Herz des Königs aller Welt, des Herrschers in dem Himmelszelt, dich grüßt mein Herz in Freuden. Du Träger aller Bürd und Last, du aller müden Ruh und Rast, du Trost in allen Leiden.
Um Herz-Jesu-Verehrung geht es heute bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pater Gregor Lenzen, der Passionistenpater aus Eichstätt, Priesterseelsorger, hat uns einen Vortrag gehalten zu diesem Thema. Pater Gregor, Ihnen herzlichen Dank für den Vortrag.
Gerne.
Zu Beginn eines jeden Monats wird ja ein sogenanntes kleines Triduum begannen. Da feiert man immer den Herz-Jesu-Freitag, Herz-Maria-Sühne-Samstag. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das geht ja zurück auf die Visionen und Offenbarungen der heiligen Margareta Maria Alacoque. Im 17. Jahrhundert, meine ich, war das. Und eine Heimsuchungsschwester, der Jesus erschienen ist mehrmals und der ihr sein göttliches Herz gezeigt hat und auch zu ihr gesprochen hat darüber, wie dieses Herz im Grunde auch beleidigt wird durch die Sünden der Menschen, durch das Unverständnis, durch die Kälte der menschlichen Herzen gegenüber dem göttlichen Herzen. Und er hat sie dann eingeladen, mit ihr gleichsam im Ölgarten Wache zu halten, also ihr gleichsam ihm Gesellschaft zu leisten, in diesem Ringen um den göttlichen Willen in Gethsemane. Und daraus ist dann auch die Übung der Heiligen Stunde entstanden, also am Donnerstag vor dem Herz-Jesu-Freitag. Und am Herz-Jesu-Freitag, der trägt eben auch den Charakter der Sühne, dass man einfach dem Herzen Jesu Hingabe und Liebe erweist, stellvertretend für so viele andere, die das nicht tun oder die gegen dieses Herz sündigen.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Schwester Eusebia aus Oberzell. Grüß Gott. Grüß Gott, Schwester Eusebia.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Herrn Lenzen.
Herr Gregor Lenzen.
Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin immer schon, seit der Herr Jesu, war mir immer schon einfach Trost in allem Leid. Und ich habe immer, also wenn irgendwie was war, immer auch gesagt, als Liebe zu dir, immer als Liebe zum Herzen Jesu. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich habe auch ein schönes Herz-Jesu-Bild gehabt. Also, und ich finde, das ist nicht in Ordnung, wenn man das sagt, das ist kitschig. Das ist doch, also, finde ich nicht gut. Mhm. Auf jeden Fall, ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Danke Ihnen.
Ja. Vergelt's gut. Dankeschön. Ja. Ich wollte niemandem zu nahe treten, wenn ich das gesagt habe, aber man wird oft damit konfrontiert, dass es ein bisschen die Kategorie abgestempelt wird. Heilige der Herz-Jesu-Verehrung hat es in der Geschichte gegeben. Sie haben Maria Margareta Alacoque genannt. In Ihrem Orden war aber auch eine starke Herz-Jesu-Verehrung, oder?
Ja, schon bei unserem Gründer Paul vom Kreuz. Vor allen Dingen hat er seinen Blick, wie wir das bei Papst Benedikt gehört haben, auf die Seitenwunde Jesu gerichtet. Er hat oft seine Briefe zur Seelenführung mit dem Satz beschlossen, ich lasse sie zurück, gleichsam geborgen in der Seitenwunde Jesu. Also für ihn war die Seitenwunde des Herz Jesu auch ein Ort des Trostes, der Zuflucht, in den man eintreten kann, wo man geborgen war, wo man wieder eine innere Stärkung erfahren durfte.
Wir haben Frau Göb aus Donnersdorf in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer Lenzen, ich bedanke mich für den guten Vortrag und ich tue jeden Morgen noch aufstehen. Alle Priester, nehmen Sie in den Schutz deines heiligsten Herzens, wo Ihnen niemand schaden kann.
Ja,
verstehe ich. Jeden Tag.
Wunderbar.
Und alle Menschen lege ich auch jeden Tag in die heiligen Wunden Jesu. Sie will noch ein Aufstehen.
Ja, ja, sehr schön.
Manchmal ist man nicht so beglückt, aber ich sage es. Manchmal ist man voll Liebe. Es ist halt nicht jeder Tag gleich. Aber ich mache es trotzdem.
Ja.
Gut, also, Dankeschön.
Bitte schön, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Danke.
Ja, damit sind wir auch ans Ende der Sendezeit gekommen. Für alle, die gern die Sendung noch einmal hören möchten zum Herzen Jesu, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen, 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Für alle, die Internetzugang haben, Sie können sich auch selber die Sendung bald herunterladen unter www.horeb.org. www.radiohoreb.org in unserem Download- und Podcast-Angebot. Pater Gregor Lenzen, dürfen wir Sie zum Schluss um ein Gebet um den Segen bitten?
Ja. Ich segne und behüte euch alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und Ihnen auch Gottes Segen. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Auf Wiederhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl, dass Sie immer mehr von der Liebe Gottes erfasst und durchdrungen werden.